Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Vielleicht kennt ihr das ja, dass das Kind beim Essen eher wählerisch ist. Und genau darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Kind will nur noch Nudeln. Was tun, wenn das Kind beim Essen wählerisch ist? Und für diese Folge habe ich mal wieder Irene Huber hier bei uns zu Gast. Der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht noch von unserer letzten Podcast-Folge zum Thema intuitive und gesunde Ernährung beim Kleinkind. Und wie ihr es von Irene jetzt gewohnt seid, hat sie ganz viele praktische wie theoretische Tipps und Tricks parat. Und deswegen wünsche ich euch nun ganz viel Freude beim Zuhören dieser Podcast-Folge. Wusstest du eigentlich schon, dass DM gemeinsam mit den erfahrenen Hebammen Anja Stern und Marie Kuon eine neue DM-Kooperationsmarke ins Leben gerufen hat? Hallo Hebamme! Nach den gleichnamigen Kanälen des Hebammenteams ermöglicht allen Familien Zugang zu hochwertigen Pflegeprodukten samt wertvollen Informationen und kompetenten Hebammentipps. Ob das Bäuchleinöl, die Parfüm- und wasserfreie Wundschutzcreme, die natürliche Wochenbetteinlage oder das Babybad Hafermilch. Hallo Hebamme umfasst insgesamt 13 Pflegeprodukte. 9 für das Baby und 4 für die Mama, die mit erfahrenem Hebammenwissen speziell für Schwangere, werdende Eltern, Mütter und Familien mit Babys entwickelt wurden. Damit du dich sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett und der Stillzeit liebevoll umsorgt fühlst. Hallo Hebamme ist die neue DM-Kooperationsmarke, die dir in dieser einmaligen Lebensphase fürsorglich zur Seite steht. Jetzt in deinem DM. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema, mein Kind will nur noch Nudeln. Was tun, wenn das Kind beim Essen wählerisch ist? Und wir haben heute jemanden bei uns zu Gast, der schon einmal hier bei uns im Podcast-Studio war, und zwar Irene Huber. Sie ist Coach für intuitive Familienernährung nach dem Confidimus-Konzept. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Irene.
Hallo Leonie, so schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, wir freuen uns total, denn ich glaube, dieses Thema, das kennen ganz, ganz viele Eltern. Und du hast mir in unserem Vorgespräch auch schon den Fachbegriff dazu genannt. Und zwar nennt sich das, wenn ich dich richtig verstanden habe, Kinder, die sehr wählerisch beim Essen sind, Picky Eater oder Picky Eating. Und was würdest du sagen, warum ist das sogenannte Picky Eating besonders bei Kleinkindern so extrem? Und ist also die erste Frage, die sich ja vielen Eltern dann auch stellt, die davon betroffen sind, ist das nicht unglaublich ungesund und auch sehr einseitig?
Genau, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal kurz den Begriff, also Picky Eating, das ist, das hast du richtig gesagt, das ist der Begriff, unter dem es bekannt ist. Das ist der Google-Begriff, wenn es jetzt mal so sagen will, ja. Also da findet man die meisten Sachen, logischerweise dann auch im englischsprachigen Raum. Ich mag den Begriff nicht so gerne. Ich mag auch wählerisches Essverhalten nicht so gerne, weil das schwingt sowas mit, was, finde ich, ein bisschen abwertend auch ist. Ist so mein Gefühl. Deswegen mag ich das nicht, weil das schwingt so Suppenkasper-Thema mit. Und deswegen finde ich es schöner, wenn man also selektive Esser sagt zum Beispiel, ne? Ich finde auch eingeschränkte Esser, das auch, hat auch so einen leichten negativen Touch. Und das mag ich halt nicht, wenn man Kinder, ganz normale Kinder, wundervolle Kinder, wenn die dann schon so einen kleinen, ja, so eine kleine Abwertung da mitschwingt. Aber das lassen wir heute einfach dann mal beiseite. Wir reden halt über Picky Eating und das ist der Sammelbegriff so für alles. Und das ist etwas ganz Normales und eigentlich etwas total Gesundes, wenn man so will. Weil es gibt einen richtig guten Grund, warum unsere Kinder und auch wir damals durch diese Phase gegangen sind. Das ist im Grunde ein Überbleibsel, wenn du so willst, aus der Entwicklung und auch total nachvollziehbar, wenn man sich das mal klar macht. Und das ist das, was ich auch wichtig finde als Eltern, dass man sich klar macht, das ist ganz normal und auch sinnvoll, denn eigentlich schützt uns diese Phase vor Schaden, wenn du so willst. Denn die beginnt ungefähr mit 2 und kann je nachdem kürzer oder länger dauern. Aber wenn Kinder so 2 Jahre alt werden, dann fangen die an, mobiler zu werden. Dann entdecken die die Welt. Dann gehen die los. Und wenn du dir vorstellst, wie das früher war, wenn die losgehen, dann stromern die halt rum. Und da ist es eigentlich sehr sinnvoll, wenn die nicht alles sich in den Mund stecken, was sie nicht kennen und essen. Denn dieses Verhalten, dieses Sicherheitsbedürfnis schützt in dem Alter davor, dass man sich Schaden zufügt, indem man vielleicht auch giftige Dinge isst. Und jetzt leben wir nicht mehr in dieser Welt. Also unsere 2-, 3-Jährigen laufen jetzt nicht mehr alleine los, sondern sind in der Regel mit uns. Aber dieses Verhalten ist immer noch in uns angelegt. Und insofern super, super nützlich. Und auch wichtig, dass wir das haben. Und diese Phase kann natürlich für uns Eltern aber sehr herausfordernd sein, weil bei uns da andere Gedanken mitschwingen. Auf einmal Sorgen kommen in unsere Köpfe, weil wir eben in einer Welt leben, in der Nahrung sicher ist. Ja, alles, was wir so kaufen an Lebensmitteln, ist sicher. Deswegen brauchen wir diesen Überlebensmechanismus nicht mehr. Aber wir leben auch in einer Welt, die sehr stark auf gesunde Lebensmittel guckt, auf Gesundheitsaspekte guckt. Und da greift dann bei vielen Eltern die Sorge, ist mein Kind jetzt noch gut versorgt, wenn sich das jetzt nur noch von 3, 4, 5 Dingen ernährt? Und das ist das, was dann den Eltern eben die Probleme macht. An und für sich ist es nicht ungesund. Also unser Körper ist auf Überleben programmiert und nicht nur diese Picky-Eater-Phase, sondern auch andere Dinge und Prozesse, Konzepte laufen bei uns ab, die uns davor schützen, dass wir in eine Mangelversorgung rutschen, wenn wir denn gut auf unseren Körper hören können und den Signalen auch folgen können. Ne? Also zum Beispiel gibt es die spezifische Sättigung. Das ist ein Mechanismus, der uns auch davor schützt, in eine einseitige Ernährung zu rutschen. Und das kann man sich ganz gut auch als Erwachsener vorstellen, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte ein Lieblingsgericht, eine Leibspeise und man müsste die nur noch essen. Irgendwann würde man die nicht mehr essen wollen. Das haben wir alle auch schon mal erlebt, glaube ich, mit dem einen oder anderen Gericht. Und da greift eben diese spezifische Sättigung, die dann uns dazu bringt, uns nach anderen Dingen umzuschauen und unsere Speisenauswahl wieder zu erweitern. Und das haben auch unsere Kinder schon. Also dieser Mechanismus ist bei uns allen auch da. Und da dürfen wir uns auch ein Stück weit auf besinnen und auch darauf vertrauen. In dieser Phase, wo Kinder dann aber stecken, in dieser Picky-Eater-Phase, da ist eben das Sicherheitsbedürfnis höher als andere Dinge. Ja, da geht's dann darum, oder es werden dann oft wirklich die sicheren Lebensmittel nur noch gegessen und es ist die Kapazität ist einfach nicht mehr so da für Experimente und für neue Dinge, weil einfach viel zu viele andere neue Dinge gerade passieren. Und da wird sich dann eben je nach Kind beim Essen sehr stark auf die sichere Bank gesetzt, wenn du so willst. Und das sieht dann für uns eben so aus, als würden die auf einmal ganz viele Dinge nicht mehr essen, die sie vorher gerne gegessen haben. Also das heißt, es ist ja auch de facto so, aber wir nehmen es dann so wahr, so sehr stark wahr und machen uns dann Sorgen. Genau, also es ist ganz normal. Jeder von uns war in dieser Phase und alle unsere Kinder gehen durch diese Phase. Stärker, schwächer, länger, kürzer. Es kann auch wieder besser werden und dann wieder schlechter werden mit dem wählerischen Essen, wenn Dinge im Umfeld passieren, die wieder eine hohe Unsicherheit zum Beispiel mit sich bringen, sei es jetzt Einschulung oder alle möglichen Dinge. Und da dürfen wir dann mit dem Wissen, dass diese Phase da ist und auch wo die herkommt, kann man als Eltern vielleicht ein bisschen anders drauf gucken, wenn dann wieder so eine Phase kommt, dass man sich bewusst macht, okay, was passiert jetzt hier gerade auch im Umfeld? Gibt es irgendwelche Dinge, die neu sind für mein Kind? Das können große Dinge sein, das können aber auch kleine Dinge sein, die erklären können, warum unser Kind wieder ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis hat am Esstisch oder bei der Lebensmittelwahl.
Richtig gut. Danke dir für diese Erklärung. Und ich möchte auch nochmal ganz bewusst auf das, was du am Anfang gesagt hast, eingehen, weil ich sehe das auch so, dass das Wort wählerisch oder picky eating wirklich, das hat wirklich was Wertendes. Und ich glaube, wenn man sich das schon mal bewusst macht, dann sieht man das auch ganz anders. Also das finde ich total wichtig, dass du das eingangs gesagt hast.
Es gibt aber kein richtig gutes Wort. Also ich suche auch schon länger nach einem richtig guten Wort, was vielleicht auch eine positive Färbung hat und das eigentlich ins Positive rückt. Da ist mir aber bis heute kein so richtig gutes Wort, was für sich für mich stimmig anfühlt, eingefallen, was das auch, was das auf den Punkt bringt, aber eben neutral oder positiv ist.
Also mir kam gerade ein ausgewähltes Essverhalten.
Ja.
Das kam mir jetzt gerade, das finde ich nämlich nicht wertend, denn die Auswahl haben ja auch wir Erwachsene und machen auch wir Erwachsene. Und das Kind hat die Auswahl und wählt halt nur bestimmte Lebensmittel für sich aus. Das wäre zum Beispiel so ein...
Ja, ein ausgewähltes Essverhalten. Ja, selektiv passt auch noch.
Selektiv
ein Stück
passt
weit,
auch,
ne?
Ja.
Es ist halt, ja.
Ja, und jetzt haben wir natürlich theoretisch von dir gehört, was dahinter steckt. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich als Mama oder Papa an Tagen um, wo das dann so ist, wo das Kind nur nach Pommes oder Nudeln fragt oder wenn es ganze Phasen ja sogar sind. Das heißt, wenn es sich über Wochen streckt, was mache ich dann? Wie gehe ich damit um?
Also der beste Tipp und der schwierigste Tipp ist atmen. Erstmal atmen. Ruhe bewahren. Und das ist wirklich schwer, weil das triggert einfach uns als Eltern aus ganz verschiedenen Gründen. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass wenn wir da einen Fokus drauf legen, auf das Essverhalten unserer Kinder, dass dieses Verhalten auch verstärken kann. Ne? Deswegen ist eine wichtige Sache gerade bei wählerischem Essverhalten, den Fokus auch wieder wegzunehmen davon, ja, vom Kind. Und das ist unglaublich schwer, weil, wie gesagt, es triggert uns und es wirft auch unseren Alltag durcheinander. Es ist schwer in diesen Phasen einen Alltag herzustellen, gerade ums Thema Essen, der vielleicht auch alle Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder abdeckt. Das ist ja die Herausforderung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich unsere Sorge um die Nährstoffzufuhr oder die Versorgung unseres Kindes, was jetzt gerade in dieser Phase steckt. Das sind so viele Dinge, die da mit reinspielen. Und auch unsere eigenen Ressourcen spielen eine ganz große Rolle an diesen Tagen, wie wir damit umgehen können, ob wir in der Lage sind, in diesen Situationen immer noch ruhig zu bleiben und dem Ganzen jetzt keine so große Bedeutung auch beizumessen und angemessen zu reagieren, also in einer Form, dass es da jetzt nicht zu einem Streit oder einer Eskalation kommt. Und das ist halt wirklich schwer und auch von Familie zu Familie unterschiedlich und auch von Tag zu Tag. Das merke ich ja an mir selber auch. Es gibt Tage, da stört mich das überhaupt nicht, wenn mein Kind jetzt einen Essenswunsch äußert, weil vielleicht passt es gerade auch gut in den Tag rein. Ich bin vielleicht selber froh, dass ich mir denke, ja stimmt, ich wollte heute eigentlich Salat machen, aber ich habe selber auch ganz schön großen Hunger. Ehrlicherweise hätte ich auch mehr Lust auf Nudeln. Und dann ist es irgendwie kein Problem, obwohl ja das Kind die gleiche Äußerung macht. Und dann gibt es Tage, da sagt das Kind genau das Gleiche. Und man selber geht an die Decke. Und dann kannst du ja eigentlich nur, im Grunde hast du ja nur einen Anfasser und das bist du. Du bist ja in dem Moment der Unterschied zu diesen beiden Tagen. Und das ist auch ganz wichtig, sich das klar zu machen. Was ist eigentlich mein Trigger? Was ist mein Problem? Was ist meine Sorge? Und ausgehend davon mal genauer hinzusehen, wie kann ich diese Sorge vielleicht auflösen und da in mehr Gelassenheit kommen in unserem Familienalltag. Denn diese Phase, die kann ich kann sie nicht verkürzen, ich kann sie auch oft nicht ändern. Ich kann eigentlich nur zwei Dinge tun. Ich kann zum einen dafür sorgen, dass die Lebensmittelauswahl beziehungsweise das Angebot da ist, damit diese Phase sich verändern kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht automatisch in so einen Teufelskreis rutsche, oder so eine selbsterfüllende Prophezeiung, mein Kind isst nur Nudeln und deswegen koche ich nur noch Nudeln. Das wäre halt hinderlich, weil so kann mein Kind ja auch gar nicht wieder rauskommen oder ich könnte gar nicht merken, wenn es wieder Lust hat, Neues zu probieren. Und das andere ist, auf mich selbst zu gucken. Also was sind meine Trigger und wie kann ich mit meiner Sorge besser umgehen, ohne diese Phase zu verlängern unter Umständen und das zu verschlimmern einfach, dadurch, dass ich anfange, Druck aufzubauen, dass ich erwarte oder fordere, dass probiert wird oder ne, diese ganzen Dinge, die wir Eltern gerne machen wollen würden, weil wir haben ja auch einen Schmerz damit irgendwie und wir möchten gerne da raus und sehen auf den kurzfristigen Weg und vergessen, dass das aber langfristig hinderlich sein kann. Und da diesen Schritt zurückzumachen, das erfordert ganz viel Selbstbeherrschung manchmal auch, aber auch vielleicht stille Momente, in denen man losgelöst von der Situation, in der man jetzt war, sich mal überlegt, was ist meine Sorge? Also zum Beispiel, wenn jetzt meine Sorge ist, dass mein Kind ernährt sich wirklich sehr einseitig. Es sind nur noch Nudeln. Und wir sind ja immer so schnell dabei mit diesem immer und nie, ne? Es ist nie Gemüse oder Obst und es ist immer nur, und das ist ja Quatsch. Das wissen wir eigentlich auch. Und sich das mal in einer ruhigen Minute zu vergegenwärtigen. Einfach mal vielleicht aufzuschreiben, was sind denn die Sachen, die mein Kind so gegessen hat in den letzten Tagen, letzten 7 Tagen vielleicht, mal so Revue passieren zu lassen, dann ist es ganz oft schon so, dass wir merken, so einseitig ist das gar nicht. Wenn ich mal, und ich muss dafür auch keine Ernährungswissenschaften studiert haben, ja, einfach nur mal so grob zu gucken, sind da alle Dinge so dabei, ja, die Hauptnährstoffe, ist da ein bisschen was Frisches dabei? Das kann schon helfen, dass man sich ein bisschen reguliert, selbst ein bisschen gelassener wird, weil man einfach merkt, ich gucke da durch eine Brille teilweise. Ich habe da in dem Moment, empfinde ich da Dinge, die gar nicht der Realität entsprechen. Das kann auf jeden Fall helfen. Und genau, einfach auch mit sich selber ein bisschen achtsamer zu sein und ein bisschen verständnisvoller zu sein. Also auch sich selber mal zu sagen, ja, es ist auch einfach für mich gerade schwer, weil ich habe den Wunsch, dass meine Familie gut versorgt ist und ich kann das gerade nicht so umsetzen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diesen Widerstand zu brechen, sondern es ist meine Aufgabe, das vielleicht auch mal auszuhalten und Wege zu finden, die nicht Widerstand brechen sind, sondern eher einen Raum zu öffnen. Und über einen anderen Weg meinem Kind zu helfen, aus dieser Phase rauszukommen oder sie, rauszukommen klingt so, als gäbe es da jetzt direkt einen Ausweg. Das ist ja oft nicht so. Aber einen Weg zu finden, wie man anstatt ja dagegen zu arbeiten, vielleicht Neugier wieder öffnet. Also dieses Sicherheitsbestreben nicht abzutrainieren oder brechen zu wollen, sondern Sicherheit zu geben, indem man sagt, oder sie den Weg einschlägt, lass uns doch mal Lebensmittel wieder neu kennenlernen, ohne dass ich erwarte, dass du das isst, sondern dass wir einfach mal schauen, was gibt es denn alles so? Und lass uns die Ängste mal abbauen auf einem Weg, der nicht gleich 100% ist, sondern kleine Schritte. Ne? Lass uns doch mal, manchmal ist zusammen kochen schon ein Riesenschritt. Manchmal ist der erste Schritt, da liegt ein Lebensmittel und ich kann es mir einfach nur angucken, ohne dass ich das nehmen muss. Und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung auch kenne und was, glaube ich, bei vielen Eltern und Kindern, die schon einen gewissen Leidensweg gegangen sind bei dem Thema, da ist das schon sehr eingefahren. Und auch die Kinder spüren diesen Druck und diese Sorge der Eltern und fühlen sich sehr stark im Fokus. Und da kann es schon zu viel sein, wenn man das nur auf den Teller legt, weil die schon spüren, da ist eine Erwartungshaltung und ich kann aber nicht und mag nicht, da muss man vielleicht nochmal ganz weit zurückgehen und ganz, ganz, ganz woanders anfangen beim einfach, guck mal, hier in dem Buch, das ist eine Möhre vielleicht, ne? Also so, was erstmal gar nichts mit Essen, Teller zu tun hat, sondern Kennenlernen von Lebensmitteln ist, um überhaupt sich dem Ganzen wieder anzunähern.
Ja, irgendwie habe ich auch gedacht, dadurch minimiert man ja auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, wozu man vielleicht, wenn man zu sehr im Kopf ist, tendiert. Und wenn man sich zu viele Sorgen macht, sowieso, mein Kind wird jetzt nur noch Pommes und Nudeln essen, wochenlang, monatelang und ist gar nicht mehr vielfältig. Und dann eben zu gucken, dass man nicht dann andere Lebensmittel wie jetzt eine Möhre zum Beispiel aufdrängt, sondern eben bereitlegt und guckt, was da geschieht. Das finde ich gerade nochmal ganz wichtig.
Und was heißt denn auch vielfältig? Also ich habe jetzt das Beispiel Möhre genommen als extremes Beispiel, weil Möhre auch bei uns so steht für gesund. Ich hätte jetzt auch Brokkoli sagen können. Aber Vielfalt ist ja nicht nur, da passt das Schwarz-Weiß auch ganz gut, Pommes oder Brokkoli, sondern dazwischen gibt's ja Milliarden von Lebensmitteln, die auch schon Kindern helfen können, die in dieser Phase stecken, einfach Neues zu entdecken. Und da darf aus meiner Sicht die Messlatte gar nicht so hoch liegen. Im ersten Moment darf es einfach nur darum gehen, überhaupt irgendetwas Neues zu akzeptieren. Und da darf es aus meiner Sicht auch statt dem Erdbeerjoghurt der Kirschjoghurt sein. Und das ist kein neues, für uns aus unserer Sicht eigentlich kein neues Lebensmittel. Da würden wir sagen, na ja, so viel Bandbreite haben wir jetzt nicht geschaffen. Aber das ist ein Schritt auf dem Weg dahin. Ja, und das kann für Kinder in der Phase schon eine Herausforderung sein oder eine neue Konsistenz, ja, kennenzulernen von eigentlich dem Gleichen. Manchmal kann schon eine neue Nudelsorte eine Herausforderung darstellen in dieser Situation. Und das ist für uns, weil wir eben nicht drinstecken, total unbegreiflich, weil wir gucken da so drauf, es ist doch alles der gleiche Teig. Ist doch nur eine andere Form. Aber für das Kind ist es in dem Moment, es ist eine andere Welt. Schlicht. Ja, es ist was anderes. Und wenn es extrem ist, dann ist das schon überfordernd. Und das muss es aber nicht sein. Es gibt auch Kinder, die haben das nicht so extrem. Die sind dann auch neugierig und auch offen. Und gerade wenn Kinder sowieso neugierig und offen sind, in anderen Bereichen sind die das manchmal beim Essen auch. Manchmal auch genau das Gegenteil. Aber wirklich da das Verständnis auch aufzubringen, dass das eine Phase ist, in der unser Kind steckt, aus der es sich vielleicht selber gerne rauswünschen würde, aber kann es nicht. Ne? Wie bei vielen Phasen, die unsere Kinder durchleben, wie sie Gefühle kennenlernen und versuchen, das einzuordnen, wo wir manchmal auch daneben stehen und vielleicht nur den Kopf schütteln können, ist das mit dem Essen und in dieser Phase eben auch so, dass wir da ganz viel Verständnis auch mitbringen dürfen und auch sollten, wenn wir unser Kind da auch achtsam begleiten wollen durch diese Phasen.
Ja, total wichtig. Vertrauen, Verständnis. Was würdest du sagen, gibt es denn einen Zeitpunkt, wo ich mir wirklich Sorgen machen muss? Also gibt es so eine Grenze, so das Kind ist 4, 5 Monate, fragt es täglich nur nach Pommes oder Nudeln und will wirklich nichts anderes. Gibt es da sowas, wo man sagt, okay, jetzt müsste ich nochmal näher hinschauen oder müsste vielleicht mal mit dem Kind zur Hausarztpraxis, um zu schauen, ob es einen Mangel gibt oder ist das gar nicht berechtigt, die Sorge?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also Sorgen sind ja auch was Wichtiges für uns. Manchmal übertreiben wir es, aber sie deuten uns ja auf etwas hin. Aber also wenn ich den Eindruck habe, dass mein Kind sich gut entwickelt und aufgeweckt ist und auf mich einen gesunden Eindruck macht, dann darf ich erstmal an meinen Sorgen arbeiten und an meinem Vertrauen vielleicht auch ein Stück weit, ne? Aber natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass meine Aufgabe immer noch die ganze Zeit ist, für das Angebot zu sorgen. Also das muss auch sichergestellt sein, dass ich immer wieder das Angebot so gestalte, dass mein Kind die Möglichkeit hat, aus anderen Dingen zu wählen und ich das auch begleite. Und es ist aus meiner Sicht immer angeraten, zum Kinderarzt zu gehen, wenn ich den Eindruck habe, da entwickelt sich jetzt etwas in eine Richtung, die ich so nicht mehr begleiten kann. Aus meiner Sicht kann man auch zum Kinderarzt gehen, bevor es zu spät ist. Wir sind ja auch oft so gepolt, wir gehen dann erst zum Arzt, wenn wir krank sind, wenn es irgendwie schlimm ist. Wir als Erwachsene, meine ich, ne? Und gerade bei Kindern, wenn ich ein gutes Verhältnis habe zu meinem Kinderarzt und ich mich da wohlfühle, dann darf ich mich in der Regel auch mit meinen Sorgen an den wenden und einfach mal schildern. Ne? Und von daher, also aus meiner Sicht, solange das Kind auf mich einen guten und gesunden Eindruck macht, aufgeweckt ist, sich gut entwickelt, ist erstmal meine Aufgabe damit getan, dafür zu sorgen, dass das Angebot da ist und dass ich auch ins Vertrauen weitergehen kann und versuche, mein Kind dazu unterstützen, Neugier zu entwickeln.
Ich habe mich gerade noch so gefragt, wenn mein Kind jetzt so eine intensive Phase gerade hat, egal mit welchem Lebensmittel, es kann ja alles sein. Wie mache ich das, wenn ich als Elternteil mit dem Kind unterwegs bin oder auch viel im Alltag unterwegs bin? Kann ich da in gewisser Weise Meal preppen innerhalb dieser Phase auch oder auch im stressigen Alltag? Wie kommuniziere ich das mit dem Kind? Kann ich jeden Tag Pommes bereitstellen? Realistischerweise nicht. Und gerade wenn man unterwegs ist, wie handhabe ich das dann in dem Fall?
Es kommt ja auch immer drauf an, was das für Sachen sind, ne? Also manche Sachen sind relativ leicht unterwegs zu machen oder auch zu Hause umzusetzen und andere sind eher schwierig. Und nein, ich sollte jetzt nicht jeden Tag irgendwie gucken, ob ich die Pommes auf unserem Nachhauseweg einbauen kann. Das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Aber also das, was ich wichtig finde, ist, dass man auch in dieser Phase das Kind, das eben Picky Eater ist, im Familienalltag mit drin hat. Das ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass es da keine Extrawurst in dem Sinne gibt. Sei es jetzt, dass man immer mit dem dann halt vorher erstmal Pommes isst und dann zu Hause mit dem Rest der Familie, sondern dass das Leben auch ganz normal weitergeht, wenn du so willst. Ja, das ist halt Teil unseres Lebens und das sollte auch am Familientisch berücksichtigt werden, in dem Sinne, dass das Angebot so sein sollte, dass die Mahlzeit, die wir einnehmen, eine sichere Komponente hat für das Kind, was eben in dieser Phase steckt. Und das muss nicht ein ganzes eigenes Gericht sein. Also es ist ja im seltensten Fall so, dass ein Kind wirklich nur noch Pommes isst. Das kommt uns so vor, aber wenn wir vorher mal diese Liste gemacht haben, dann werden wir feststellen, dass da auch andere Dinge drauf sind. Und das verändert sich ja auch. Selbst in dieser Phase des Picky Eatings fallen manchmal Sachen runter, aber manchmal kommen auch Sachen dazu. Gerade wenn wir es schaffen, diese Neugier auch immer mal wieder anzufüttern. Und das ist auch das Wichtige, dass wir damit nicht aufhören sollten, weil sonst fallen Sachen unter Umständen runter und es kommen keine neuen dazu. Und so kriegen wir es halt hin, dass wir vielleicht ein Potpourri an Lebensmitteln haben, die wir auch immer wieder in unsere Familienernährung einbauen können. Und da muss man dann kreativ werden. Also das ist dann wirklich eine Sache, die wir hier selber auch so praktizieren und die ich mittlerweile auch als Kochkurs anbiete für Eltern, die da in dieser Phase stecken. Und nicht nur das, also man hat, wenn man ein, zwei oder drei Kinder hat und noch einen Partner, hat man auch verschiedenste Vorlieben und auch Dinge, die Erwachsene nicht gerne essen. Es ist ja nicht nur so, dass das wählerische Essverhalten so ist, sondern wenn man als Familie gemeinsam essen möchte, dann muss man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oft kommen. Und da ist es wichtig, dass man versucht, eben in die Mahlzeiten das mit einzubauen. Sei es jetzt, wenn das Kind zum Beispiel als sicheres Lebensmittel Brot hat. Das ist etwas, was man sehr gut, also wenn man jetzt eine Familie ist, die auch Abendbrot isst, das machen ja viele Familien in Deutschland, so kaltes Abendbrot, dann kann man das ganz gut einbauen in der Form, dass alle auch am Tisch sitzen können und auch der wählerische Esser, wenn er denn Hunger hat, auch etwas findet, um seine körperlichen Bedürfnisse zu stillen, aber trotzdem auch Teil dieser Essgemeinschaft ist. Und das finde ich auch super wichtig, dass da keine Ausgrenzung in dem Fall auch noch passiert. Ne? Dass man ich glaube, wenn man ein Kind ist, was wählerisch ist, ich glaube, man weiß selber auch, je nach Alter merkt man selber auch, dass man da ein bisschen anders ist als die anderen. Und da ist es mir super wichtig, dass man in der Familie das nicht auch noch verstärkt, wenn es geht, ne? Sondern dass man immer wieder die Betonung darauf legt, auf die Gemeinschaft, auf das gemeinsame Esserlebnis. Und da muss man dann eben kreativ werden, dass man zum Beispiel Gerichte auch mal ein bisschen auseinander nimmt, dass man die anders serviert. Viele Kinder kommen nicht gut damit klar, wenn Dinge vermengt sind. Also Sachen wie Auflauf und solche Dinge sind für Kinder oft schwierig, weil sie die einzelnen Komponenten nicht identifizieren können. Und wenn ich eh schon ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe und da ist etwas, was ich nicht klar zuordnen kann, dann sage ich lieber nein. Also dann wird das eher verweigert, als dass man dem das auseinanderpflückt. Da gibt's auch Kinder, die machen das dann gerne. Ne? Aber aus meiner Erfahrung sind das so Gerichte, die schwierig sein können. Und da muss man sich dann vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute überlegen, wie ist unser Essalltag eigentlich so? Was ist uns wichtig? Wie essen wir? Was sind unsere Lieblingsgerichte und welche Dinge kann ich abwandeln, damit wir gemeinsam essen können und jeder was findet? Und bei uns zum Beispiel, also ein Lieblingsgericht ist Pfannkuchen von meiner Tochter. Von uns, dem Rest der Familie eher nicht so. Aber wir essen es trotzdem regelmäßig. Das ist mittlerweile auch ein Familiengericht, weil wir das abwandeln und ich dann unterschiedliche Füllungen mache zum Beispiel. Ne? Also meine Tochter isst das halt gerne süß mit Apfelmus und wir essen das dann herzhaft. Also ich mache dann, je nachdem, manchmal mache ich dann so Hackfleischfüllung oder Gemüsefüllung, also irgendwelche Dinge, auch was dann so da ist. Und dann stehen verschiedene Dinge auf dem Tisch und trotzdem, obwohl meine Tochter in dem Fall ein selektiver Esser ist, ist das Gefühl am Esstisch aber nicht, dass sie anders ist als wir, sondern es ist halt trotzdem eine Familienmahlzeit. Und das wäre jetzt auch so der Tipp, weil natürlich jede Familie anders ist, sich das eben so zu überlegen, welche Dinge kann ich regelmäßig auch machen, die unseren wählerischen Esser einfach wieder zurückholen, auch zu uns. Und in dem Moment, wo da auch mehrere Dinge stehen, schaffe ich ja auch das Angebot und vielleicht auch dann irgendwann die Neugier. Das kann natürlich dauern, aber dieses Kind sieht, dass diese Lebensmittel auch regelmäßig gegessen werden und auch mit Freude gegessen werden. Und über einen längeren Zeitraum, und auch das ist wissenschaftlich erforscht, ja, das nennt sich Mere Exposure Effekt. Also je öfter wir in Kontakt kommen mit Lebensmitteln, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sie dann auch probieren und mögen. Und das ist auch super wichtig, das beizubehalten. Und ja, beim Thema, also Pommes finde ich schwierig, rein aus alltagstauglicher Sicht ist das halt schwierig, weil es gibt nicht so viele Gerichte, wo Pommes ein natürlicher Bestandteil sind. Nichtsdestotrotz kann man auch da Wege finden, dieses Essen zu nutzen, um Neugier zu fördern. Also man kann Pommes auch mal selber machen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber kann man auch. Wir hatten hier mal so Gitterkartoffeln gemacht. Also man kann über diesen Weg, über diese Vorliebe, wenn man ein bisschen kreativ ist, Wege finden, Neugier an anderen Dingen zu fördern. Oder ja, ich meine, Pommes sind eigentlich auch nur Kartoffeln am Ende des Tages. Und man kann dann wie so kleine Brücken bauen zu anderen Dingen. Eine Brücke von Pommes kann zum Beispiel auch Süßkartoffelpommes sein. Oder die Form Pommes, ne? Also wenn man da ein bisschen kreativ und spielerisch veranlagt ist und auch vielleicht gerne kocht und sich damit beschäftigt, dann kann das auch echt Spaß machen, ne, so ein bisschen. Also es ist natürlich auch ein großer Frust, das haben wir jetzt auch schon besprochen, aber es kann, wenn man es schafft, ab und zu umzudrehen, kann das auch Spaß machen, sich neue Dinge zu überlegen, Gerichte anders zu machen und ja, also eine sichere Komponente ist das, was wählerische Esser auf jeden Fall brauchen, um sich sicher zu fühlen, logischerweise, und dann auch mittel- und langfristig wieder in die Neugier zu kommen, ne, sich auch akzeptiert zu fühlen. Das können wir auch alle nachvollziehen, ne, dass das wichtig ist in dem Fall. Und ja, ich glaube, das waren schon ein paar Tipps, ne?
Ja, super. Also richtig umfassende Tipps. Irgendwie, finde ich, hast du uns heute richtig gut nochmal einen Überblick über dieses Thema gegeben und auch nochmal ganz genau herausgestellt, worum es dabei eigentlich geht. Und hast du noch irgendwas, was du Eltern, die jetzt gerade zuhören, bei diesem Thema unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
Ruhe bewahren. Das sage ich jetzt zu allen, die zuhören und auch zu mir selbst regelmäßig. Es ist eine herausfordernde Situation und das darf man auch selber so wahrnehmen. Ja, es ist eine schwierige Phase und man darf auch diese Gefühle, die man selber so hat, man darf die auch haben. Die müssen vielleicht auch mal raus. Es wäre aber schön, wenn sie nicht vor dem Kind rauskommen, um es jetzt mal so deutlich zu sagen. Also es kann auch einfach helfen, wenn man gerade wirklich diesen Frust spürt und diese Sorgen spürt, sich einfach auch mal jemandem zuzuwenden, der das einfach mal wie ein kleiner emotionaler Mülleimer auch einfach sich mal anhört. Und wenn es jetzt eine Freundin ist oder eine Mama, die vielleicht in der gleichen Situation steckt, gerne auch mal nutzen, das einfach mal loszulassen, um es gehen zu lassen und dann auch wieder neu zu starten mit einem neuen Blick und sich wieder darauf zu besinnen, worum es eigentlich geht und was man sich eigentlich wünscht. Ne? Also das wäre so mein Tipp, das auch einfach mal, ja, auch mal loszulassen, aber eben in einer Form, nicht in der Aktion mit dem Kind, in der Situation im besten Fall, sondern ein bisschen reflektiert und auf eine erwachsene Art, auch wenn wir alle eigentlich gar nicht so gerne erwachsen sind, auch wenn wir es sein müssen. Genau, das wäre so so mein Tipp. Ruhe bewahren, atmen und versuchen, durch diese Zeit kreativ und irgendwie besonnen durchzugehen. Und auch immer noch liebevoll auf sein Kind auch zu blicken. Ne? Das hatten wir ja eingangs schon.
Ja. Ja, total gut. Irene, ich danke dir von Herzen. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast-Studio warst.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude und es ist ein Herzensthema auch von mir. Und ich fühle mit allen Eltern, die in dieser Phase sind und durch diese Phase gehen, alles wird gut. Ihr dürft darauf vertrauen.
Ja, das sind doch schöne Abschlussworte.
Bis dann, Leonie.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema Mein Kind will nur noch Nudeln. Was tun, wenn das Kind beim Essen wählerisch ist? Und wie wir jetzt von Irene wissen, gibt es da aber ganz viele Begriffe, die besser passen als das Wort wählerisch und die nicht so wertend daherkommen. Und falls es bei euch zu Hause so ist, dass euer Kind eher nach Pfannkuchen fragt, wochenweise nach Nudeln, dann habt ihr jetzt nach dieser Podcast-Folge vielleicht einen ganz anderen Blick darauf. Und wenn dem so ist, dann feedbackt uns das Ganze doch super gerne, teilt mit uns eure Geschichte, denn wir freuen uns immer über den Austausch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast super gerne über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.